Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Joel und wir haben wahrscheinlich in den letzten Wochen sehr viel die US Open verfolgt. Wie geht's dir?
Hallo Nico, bei mir ist alles super. Ich hoffe bei dir auch.
Alles bestens. Muskelkater?
Von zu viel Tennis oder?
Nee, Krafttraining, so Squats gemacht und hab einen Arschmuskelkater, ist richtig, richtig schlimm.
Wieder heimlich trainiert.
Ganz komplett undercover. Ja, ich versuche mir einen Vorteil zu verschaffen. Ja, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, wir steigen direkt ein in US Open, wie krank fit die ganzen Spieler sind. Also die Bedingungen waren auch hart, es war heiß teilweise, haben ja Spieler gesehen, die sich teilweise auf dem Platz übergeben haben. Nishioka ist komplett zusammengebrochen auf dem Platz, musste dann behandelt werden und war komplett dehydriert anscheinend. Ich meine, es wäre Echeverri, der Argentinier, sich auf dem Platz übergeben, im Strahl gekotzt, wie man so schön sagt. Also fragt man sich, wie schaffen die es, diese krasse Intensität zu fahren, und ich mache einmal Krafttraining und bin am Arsch. Ja. Naja, es sind ja ganz besondere US Open fast schon, weil es ist der erste das erste Jahr seit 2002, in denen die Big Three, also Federer, Nadal und Djokovic, keinen Grand Slam gewinnen. Das heißt, wir nehmen es mal vorweg, Nadal ist ja sowieso nicht dabei, Federer ist ja logischerweise auch nicht mehr dabei, Djokovic hat schon verloren. Es ist eigentlich auch unglaublich, dass es das erste Jahr seit fast 22 Jahren ist, dass die drei keinen Grand Slam gewinnen. Das zeigt einfach eine brutale Konstanz, oder?
Ja, ist krass. Und das ist ja dann irgendwie jetzt die Zeit für neue Spieler, die Turniere zu gewinnen. Und schon krass, dass jetzt ein Jahr, in dem ganzen Jahr, die Grand Slam-Sieger eben nicht Federer, Djokovic oder Nadal heißen oder hießen. Ich bin mal gespannt, jetzt bei den US Open, was es mit den Spielern macht, mit denen, die noch im Feld sind, die noch im Rennen sind, wenn sie plötzlich merken, oh, es wird einen neuen US Open Champion geben. Denn der letzte Champion, Alcaraz, richtig? Hat letztes Jahr gewonnen?
Ja.
Hat er letztes Jahr die US Open gewonnen?
Nee, das war Djokovic.
War Djokovic, okay. Aber er hat die US Open schon mal gewonnen.
Genau, ja.
Das heißt, es wird einen ganz neuen US Open Champion dieses Jahr geben, denn Alcaraz ist auch schon rausgeflogen.
Ja.
Nämlich in der zweiten Runde.
Das sind ja so die beiden größten Banger für mich, Djokovic und Alcaraz raus. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Wir hatten es ja schon in der Folge vorher gesagt, beziehungsweise das war ja meine Theorie, dass ja der US Open der Grand Slam ist. Da sagen wir, wo die Wahrscheinlichkeit zumindest am höchsten ist, dass mal jemand anderes gewinnt. Ja, also Australian Open hat man ja das Gefühl, das hat ja nur Djokovic gewonnen. Da gibt es ja gar keinen anderen Sieger. Ja, gut, da war auch mal Wawrinka dabei, aber der hat das ja immer am Anfang der Saison dominiert, haben wir darauf zurückgeführt, dass die Spieler aus der Vorbereitung kommen und topfit sind. Das gleiche mit French Open, das war natürlich Nadal, Wimbledon hat sich irgendwie aufgeteilt zwischen Federer und Djokovic. Und jetzt, die US Open war ja immer mal so ein Turnier, wo auch mal andere gewinnen konnten, wo auch ein paar Upsets kamen. Ich habe da aber auch dieses Jahr, finde ich, weiß nicht, wie du das beobachtet hast, ich fand, es hängt auch natürlich immer auf der Kameraperspektive, aber ich fand es extrem schnell, das Spiel. Mhm. Ich fand den Belag schnell, das Spiel wirkt sehr schnell. Mhm. Und ich habe mal nachgeguckt, der Platz wird eingestuft als Medium bis Fast, da gibt es ja so ein Ranking, ja. Da glaube, da muss man auch immer unterscheiden, ob das Außencourts sind oder ob das die in den großen Stadien sind. Ich weiß nicht, wie dir es vorkam. Ich finde es sauschnell.
Ja, ist auf jeden Fall sehr schnell. Da merkst du, dass die großen Aufschläger da immer einen Vorteil haben. Kann man ja auch, wenn man sich das Feld durchgeht, wenn auch im Rennen ist, dann so Spieler wie Draper dabei, die halt durch ihren großen Aufschlag dann extrem profitieren. Ich glaube, dieses Ausscheiden von den Top-Spielern, gerade bei den US Open, da gibt es viele verschiedene Faktoren, die da, glaube ich, reinspielen. Also einer ist natürlich, wie du eben gesagt hast, dass es am Ende der Saison ist. Jeder hat irgendwie schon eine ganze Saison in den Knochen und manche sind nicht mehr auf dem Top-Niveau und sind dann vielleicht schon ein bisschen ausgelaugt. Mhm. Das hat man schon in den letzten Jahren häufig beobachtet. Dann dazu kommt, dass die Bedingungen jetzt vielleicht dieses Mal etwas anders sind, dass es schnellere Plätze sind, was dazu führen kann, dass einfach Spieler, die extrem aggressiv spielen und die dann mal in einem Match einen Lauf schieben, dann einfach so einen Top-Spieler dann mal rausnehmen können. Das ist dann vielleicht mit einem langsamen Belag, ist es dann ein bisschen schwerer, so einen Spieler dann vom Platz zu schießen.
Ja.
Und es gibt einfach keine leichten ersten Runden mehr. Das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal hier in dem Podcast erwähnt, dass es halt vielleicht vor 10, 15 Jahren nochmal so war, dass dann Spieler in den ersten Runden dabei waren, die den Top-Spielern einfach nicht gefährlich werden konnten mit ihrer Art und Weise zu spielen, weil es vielleicht wirklich einfach teilweise ja so in Anführungszeichen technische Mängel waren, dass die halt auf der Rückhand nur ein Slice spielen konnten beispielsweise oder nur Surf und Volley gespielt haben. Und die Top-Spieler, die halt sofort knacken konnten. Und das hast du mittlerweile nicht mehr. Du hast von der ersten Runde an wirklich, alle sind einfach top. Und das, du merkst, dass die Top-Spieler in den ersten Runden schon wirklich sich strecken müssen. Und wenn die halt mal einen schlechten Tag haben und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit brauchen, um in das Turnier zu starten, dann können die dann schon mal, können die Probleme bekommen.
Ja.
Und natürlich muss man auch mal bei Alcaraz und bei Djokovic natürlich auch irgendwie individuell gucken, was war in den letzten Wochen. Da war ja Olympia.
Mhm.
Djokovic hat es ja auch nach seinem Match im Interview gesagt. Ich glaube, du hast es rausgesucht.
Ja, genau. Also ich wollte mal vielleicht kurz vorher anknüpfen, dass ich dir auf jeden Fall zustimme. Ich finde es extrem, du merkst es sofort, wenn einer eine Schwachstelle hat, also sei es körperlich vor allem, dass der gar nicht mehr mithalten kann. Das ist was früher vielleicht noch ging. Ich meine, ich erinnere mich noch früher an Matches, weißt du, so Australian Open von Younes El-Ainoui gegen Roddick, die da beide noch auf den Zahnfleisch gegangen sind. Ich finde, jetzt ist es so, wenn einer eine körperliche Schwäche hat und nicht mehr, also noch nur 1% nachlässt, da hat er keine Chance mehr.
Ja.
Ja. Genau, du hast ja gerade eben gesagt zu Djokovic dass da auch individuell mal gucken muss, woran es liegt. Der hatte ja gesagt in seinem Interview danach, dass ihm halt die, er sich nicht wohlgefühlt hat. Und das finde ich auch interessant, weil ich hatte das Gefühl, und da hatte ich auch gerade vor zwei Tagen mit jemandem drüber gesprochen, ich hatte Djokovic auf dem Schirm, dass er das gewinnt. Man, von außen, die Außenperspektive, ist dann doch nicht so eindeutig, weil man nicht weiß, wie der Spieler sich fühlt. Ich hatte das Gefühl, er wirkt sehr stabil. Er hatte gesagt, von der ersten Runde an hat er sich schlecht gefühlt. Sein Aufschlag war miserabel. Das ist mir auch aufgefallen. Aufschlag war jetzt nicht top, aber das ist jetzt bei Djokovic auch nicht so Dings. Er war einfach noch leer von Olympia. Da hat er seine Kraft liegen lassen. Er hat ja auch danach alle Turniere abgesagt und hat nur US Open gespielt. Er sagte jetzt, er muss seine Akkus aufladen, um dann wieder voll angreifen zu können. Er muss sich erstmal neu sortieren und allem drum dran. Verständlich auch.
Wahrscheinlich auch neue Ziele setzen, weil er hat jetzt alles erreicht.
Genau.
Und er muss wahrscheinlich irgendwie wieder einen Punkt finden, ein Ziel finden, was ihn antreibt. Ich glaube, er ist ja so einer, der immer irgendwie diese Ziele braucht, er spielt ja nicht mehr fürs Geld oder irgendwas, ja, diese großen Erfolge braucht, die er sich setzt und die ihn dann antreiben. Und vielleicht muss er die erst wieder finden oder suchen.
Genau. Also kann man ja schon sagen, das sind ja vielleicht sogar die beiden größten Dinger jetzt bei den Herren US Open, ist, dass Djokovic raus ist in der dritten Runde gegen Alexei Popirin. Kann man natürlich sagen, ja gut, der Popirin hat vorher auch ein ganz starkes Turnier gespielt, hat ja das Masters vorher auch gewonnen, eins, ja. Aber halt, wie gesagt, wie du es gerade gesagt hast, Djokovic halt auch wahrscheinlich ein bisschen so die hundertprozentige Motivation gerade verloren oder muss sich neu sortieren und der Akku war leer. Und der zweite größte Ding ist für mich Alcaraz.
Mhm.
Zweite Runde raus.
Das ist krass.
Bottic van de Sandschulp, der vor 3 Monaten noch in einem Interview gesagt hat, es fühlt sich gerade so an, dass ich meine Karriere beenden muss.
Nach den French Open, ne?
Ja, ich habe das schlechteste Match gespielt, das ich jemals gespielt habe. Und hat in den ersten 2 Runden gute Leute geschlagen. Shapovalov, also einen Namen zumindest. Und dann eine 2. Runde gegen Alcaraz. Und Alcaraz hatte dann nach dem Match auch gesagt, dass er nicht nur, wie man das beim Tennis ja auch jeder von sich selbst kennt, er hat nicht nur gegen sich selbst, gegen seinen Gegner gespielt, sondern auch noch gegen sich selbst. Waren für ihn zu viele Emotionen und er konnte das einfach nicht mehr kontrollieren. Hat das Gefühl, dass er eher keinen Schritt nach vorne, sondern Rückschritte gemacht hat und dass es ihm mental halt dann nicht gut geht. Und dass es aktuell für ihn ein Problem ist, er muss das verbessern. Ich glaube, dass da auch das Olympia ihm noch im Kopf ist, dass er da sich auch nicht die Zeit hatte, so ein bisschen davon mental zu erholen. Man sieht einfach auch, dass ihm das einfach super viel bedeutet hat. Was glaubst du?
Ja, das ist super spannend. Und da fragt man sich natürlich, wo kommt das her? Ja, er hat davor French Open und Wimbledon gewonnen.
Mhm.
Also einfach 2 Grand-Slam-Turniere. Das wäre wahrscheinlich für einen normalsterblichen Tennisprofi, die wären ihr Leben lang glücklich und happy und würden sich da jetzt wahrscheinlich nicht so schnell runterkühlen.
Kyrgios sagt, er würde nach dem Grand Slam seine Karriere beenden.
Ja. Ja. Und da sieht man dann aber, was dann vielleicht in so ein Match, wie bei der Olympiade, die Finalniederlage dann auf einmal mit einem macht.
Ja,
und dass er dann plötzlich so sein Selbstvertrauen verliert, dass es dann solche Auswirkungen hat, dass er dann plötzlich bei den US Open das darauf, oder er hat sich darauf geschoben, aber er sagt, er ist mental gerade nicht in der Lage, er kämpft gegen sich selber. Und dann zeigt er noch wieder im Sport, wie krass es ist, wie schnell vergänglich das Siegesgefühl ist und das gute Gefühl, was es dir verschafft.
Richtig, genau.
Sondern im Vergleich dazu, was eine Niederlage mit dir macht. Mhm. Die bleibt viel länger haften, du musst viel länger die verarbeiten und gegen sie ankämpfen, dass du wieder in die Spur kommst. Also eine Niederlage kann dir plötzlich wirklich das ganze Selbstvertrauen rauben, während ein Sieg manchmal dich gar nicht so sehr pusht.
Ja, das ist verrückt, weil das ist beobachtet man selbst ja wahrscheinlich, also viele von euch oder du wahrscheinlich auch, man nimmt mal so einen Medenspielsieg, weißt du, der so 6-4, 6-4 war, selbst bist du nicht so 100% zufrieden. Da denkst du, ja, okay, das war jetzt so gewonnen, aber
muss ich ja gewinnen,
so ungefähr. Man geilt sich so nicht so sehr dran auf, aber eine Niederlage, da merkst du halt schon, boah, die tut weh, ne? Ja. Das ist, da knabbert man auch ein bisschen länger dran. Auch im Hobbybereich kennen das bestimmt viele, die dann vom Platz gehen und erstmal die erste halbe Stunde denken, ich beende meine Karriere und auch noch Tage danach. Also ich erinnere mich noch, weil ich da gerade auch vor ein paar Tagen drüber gesprochen habe, mit 14 Jahren Aufstiegsstil bei den Herren, ich habe 5-0 im dritten geführt, hab's verloren, dann stand es nicht 3-beide nach einem Einzelnen, sondern 2-4, da war ich 14. Und das hat mich auch danach noch die nächsten 3-4 Matches beschäftigt. Immer wenn ich geführt habe, habe ich so ein bisschen wie so einen Zitterarm bekommen. Ich erinnere mich noch ganz genau dran.
Ja. Und du denkst heute noch an das Match, aber an das 6-4, 6-4 die Woche vorher denkst du nicht
mehr. Das kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern wahrscheinlich, ja. Aber das wird wahrscheinlich der Grund sein und vielleicht muss Alcaraz auch da mal gucken, vielleicht ein bisschen auch Abstand zu gewinnen und ich meine, es geht jetzt zum Ende der Saison hin. Es stehen immer noch einige Turniere an, am Ende des Jahres die World Tour Finals, aber es ist ja schon ein Ende in Sicht.
Ja, und ich glaube, man darf bei Alcaraz auch nicht vergessen, immer wieder, wie jung er ist. Keiner von den Topspielern, von den Big Three, hat über ein Jahr hinweg in dem Alter so eine konstante Leistung gebracht. 2 Grand Slams in Folge gewonnen und dann beim nächsten Grand Slam dann nochmal weit gekommen. Das war bei denen ganz genauso, dass sie dann mal früh rausgegangen sind in den Turnieren.
Also so, ich glaube, er ist der erfolgreichste Grand Slam, wenn man jetzt auch mit dem Big Three vergleicht, in dem Alter. Ja. Ist er noch 21, meine ich. Es ist ja völlig absurd, was der schon alles erreicht hat, ja. Und bei ihm ist es ja schon so, wie man das ja auch bei Djokovic, Federer, Nadal gemacht hat. Da wird ja jede Niederlage auf die Goldwaage.
Wenn du nicht Grand Slam gewinnst, ist eine Enttäuschung.
Genau. Also sobald er einmal verliert, dann heißt es sofort: Oh Gott, was ist da los? Und er muss sich erklären. Und das ist halt auch wirklich brutal. Ja, bei anderen Spielern beobachtest du das nicht. Ja.
Ja. Und wahrscheinlich ist es auch der nächste Schritt in seinem Spiel, dass er es schafft oder lernt, gerade in den ersten Runden von einem Grand Slam nicht so spektakulär zu spielen, sondern das ein bisschen trockener runterzuspielen, Kräfte zu sparen. Das haben wir ja auch schon oft gesagt, dass man das Gefühl hat, der Alcaraz geht auf den Platz und die spielt einfach mal drauf los und will Spaß haben und spielt das so ganz locker leicht runter.
Ja.
Geht ja auch in den meisten Fällen gut, aber es kann halt auch passieren, dass er dann manchmal vielleicht nicht so den Faden findet und ein anderer Spieler ihn dann halt, wie jetzt der Van der Sandschulp, diese Chance riecht und ihn dann rausnimmt.
Ja.
Also zwei krasse Überraschungen.
Also da habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht mit gerechnet. Vor allem muss ich sagen, wo ich mehr überrascht war Djokovic. Ich dachte, der geht halt so mit so einem Selbstbewusstsein rein, so mit so, er hat die Karriere durchgespielt, die Tenniskarriere. Das hat mich wirklich überrascht. Aber gut, er hat das ja auch danach vernünftig erklärt und da hat man, ich wieder auch mir selber vor Augen halten müssen, ist das, was ich da halt sehe auf dem Platz und so wie er sich fühlt, das ist halt was komplett anderes. Ne? Ich fand, er hat eigentlich gut gespielt, aber er hat sich selber scheiße gefühlt.
Ja, ich glaube, er ist ja der absolute Gott da drin, Schmerzen oder ein schlechtes Gefühl zu verdrängen und irgendwie sich da durchzufighten und dann spielt er sich dann so ein gutes Gefühl im Turnier. Ja. Und vielleicht ist es einfach so, dadurch, dass er jetzt so, diesen Sieg hat bei Olympia und dass dann dieses Fünkchen fehlt, dass er dann einfach auf den Platz geht und sich denkt, kann ich jetzt nochmal dieses schlechte Gefühl, kann ich mich hier durchfighten, kann ich nochmal durch Dreck gehen?
Ja.
Dass es das so ein bisschen fehlt, dass er denkt, nee, ich kann jetzt, aber ich habe keine Kraft dafür.
Das ist das, wo ich mich überhaupt nicht reinversetzen kann. Das kannst du dich nochmal motivieren? Also weißt du, so kannst du nochmal, wie du sagst, diese Achterbahnfahrt im Tennis, Match für Match, Turnier für Turnier durchmachen, um den Titel zu holen, ja? Das ist ja bei dem völlig absurd, dass der das jedes Mal durchgemacht hat und macht und macht und dass er immer wieder die Motivation findet, zu den US Open zu fahren und um zu wissen, das wird wieder eine Achterbahnfahrt.
Ja, 2 Wochen lang kompletter mentaler Kampf, den er da führt. Und vielleicht hat er einfach diesmal nicht die Kraft dafür gehabt.
Ja, genau.
Aber dann sieht man halt auch wieder, dass die Spieler mittlerweile halt die Chance dann auch wahrnehmen, wenn die merken, da ist was zu holen, die greifen zu.
Ja, also bedingt, da komme ich auch gleich nochmal auf Zverev zu sprechen. Ja, ja. Bei seinem Gegner, bei seinen letzten 2 Matches, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich mich zu Hause gesetzt und habe mir fast mein Messer, meine Gabel in den Oberschenkel gerammt, weil ich gerade am Essen war und geguckt habe, ja, was die teilweise für Chancen liegen lassen, ist unglaublich. Aber vielleicht bevor wir jetzt mal so auf die Überraschung eingehen oder auf die Highlights der US Open, da haben wir beide bestimmt ja unterschiedliche Sachen, was einem so aufgefallen ist. Deutsche Beteiligung.
Wir müssen ja jedes Grand Slam darüber sprechen.
Ja, und es ist dieses Jahr bis auf Zverev ja ernüchternd. Es gibt eine Highlight für mich bei den Frauen, dass Jule Niemeyer, die auch eine schwere Zeit hatte, sich in die dritte Runde gespielt hat, hat da verloren. Das ist ja auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Ja.
Ansonsten, Eva Lys, die sich durch die Quali gespielt
richtig,
hat.
Richtig, muss man ja auch sagen. Also durch die Quali spielen ist ein absolut Heilfischbecken.
Ja, das ist eigentlich Respekt. Ein eigenes Turnier, was man ja schon mal da
genau, also das ist schon krass. Und ich hoffe für sie, dass sie halt auch einfach mal im Hauptfeld dann nochmal so, ja.
Das wir haben mal ein, zwei Runden gewinnt, dann nicht mehr durch die Quali gehen muss in den
genau,
nächsten Turnieren.
Ja. Ansonsten haben wir hier mit also Lys dann erste Runde raus, Siegemund erste Runde raus, Korpatsch erste Runde raus, Niemeyer dann wie gesagt dritte Runde, was wirklich auch ein gutes Ergebnis ist für sie und Tatjana Maria in der zweiten Runde raus. Ja, das ist natürlich keine Dame in aktueller Perspektive für eine zweite Woche. Bei den Herren muss man ehrlicherweise sagen, sieht eigentlich noch viel schlimmer aus. Ja. Da haben wir mit Altmaier erste Runde, Martera erste Runde gegen Zverev, bitteres Los, ja, aber auch da.
Muss man sagen, auch Glück gehabt, dass er ins Hauptfeld gekommen ist. Er ist
als zweite, Loser.
Letzte Quali-Runde raus, als Lucky Loser ins Hauptfeld.
Köpfer erste Runde raus, Struff leider erste Runde raus, bisschen überraschend. Dem kann man ja immer mal zutrauen, dass er jetzt auch in die vierte Runde kommt oder wie auch immer, ja. Mollica, Hanfmann und Squire erste Runde Quali raus. Ja, ja, es sind, man hört ja immer wieder die gleichen Namen, ist natürlich klar. Ich würde mir wünschen, auch bei den Damen sowie vor allem auch bei den Herren mal einen jungen Spieler, der da hinterherkommt, wo man mal sagt, oh krass, da passiert mal was. Aber es ist nicht der Fall und da hattest du mir einen netten Artikel geschickt, Aussagen von Tatjana Maria, die da vielleicht auch ins Bild passen gerade, ne?
Ja, Tatjana Maria hat eine Tochter, die ist 10 Jahre alt. Mhm. Und sie spielt wohl sehr, sehr gut Tennis. Ist so das größte Nachwuchstalent, heißt es in Deutschland. Und sie hat sich jetzt aber dafür entschieden, unter der französischen Flagge zu spielen.
Warum?
Also es sieht folgendermaßen aus. Tatjana Maria ist Deutsche, ihr Mann ist Franzose.
Okay.
Charlotte, die Tochter, ist in Amerika geboren, in Florida.
Mhm.
Und ihr Mann hat sogar noch kolumbianische Wurzeln. Also sie hätte sich unter 4 Nationen hätte sie wählen können.
Okay, krass.
Und im Interview hat sie erklärt, warum sie sich für Frankreich entschieden haben. Und sie meinte, dass einfach die Förderung für Spieler in dem Alter oder Spielerinnen in dem Alter einfach viel, viel besser sind in Frankreich als in den anderen Nationen. Und sie natürlich für ihre Tochter das Beste rausholen wollen. Und hat dann auch, ja, kurz und knapp einfach nur gesagt, dass es einfach beim Deutschen Tennisbund halt einfach sehr kompliziert ist. Dadurch, dass es nicht wie in Frankreich einen Verband gibt, sondern in jeder Ecke einen kleinen Verband. Mhm. Für mich war das wie so ein kleiner Seitenhieb, ja.
Ja.
Klar, dass der DTB vielleicht nicht so viele finanzielle Mittel zur Verfügung hat wie Frankreich. Daran kannst du erstmal nichts ändern. Das liegt halt auch damit oder daran, dass halt die French Open und ein Tausender in Frankreich
die Grand Slam, genau.
Ja. Und die einfach mehr Geld zur Verfügung haben, was sie halt einfach mal locker machen können,
ja.
Klar. Aber es ist natürlich schon wieder ein Schlag ins Gesicht für den DTB, dass es dann eine deutsche Nachwuchsspielerin gibt, die sich dann mal wieder gegen den Deutschen Tennisbund entscheidet.
Ja, vor allem oder? Tatjana Marine halt auch ja eine Deutsche ist im Endeffekt und ihre Tochter halt dann jetzt für Frankreich spielt.
Und das Zweite, was ich in dem Interview super interessant fand, die Art und Weise, wie die Tatjana Maria gesprochen hat oder die überzeugt hat. Also sie hat gesagt, ja, der Plan ist, dass, also die Charlotte ist 10, der Plan ist, dass sie in 4, 5 Jahren auf der WTA-Tour spielt.
Ja.
Und so wie sie gesprochen hat, das klang so selbstverständlich, dass so ganz klar ist, die Tochter wird Tennisprofi.
Mhm.
So, im ersten Mal dachte ich so, boah, ganz schön selbstbewusst, vielleicht ein bisschen drüber.
Ja.
Im Nachhinein dachte ich mir so, nee, das ist eigentlich genau die richtige Einstellung. Und das ist die Einstellung, die uns hier Deutschen vielleicht häufig fehlt.
Ja.
Ja?
Ja.
Und da kann ich dir ein Beispiel bringen, denn wir hatten ja in den letzten, ich glaube vor 2 Wochen, die Mainz Open bei uns auf der Anlage.
Ja.
Also ein großes nationales Turnier, wo wirklich super, super viele gute Spieler kommen, viele aus den Top 100 in Deutschland, die auch versuchen, international zu spielen. Aber man muss letztendlich sagen, keine Rolle spielen auf der Future Tour, nicht wirklich. Wenn du aber das Niveau siehst, das ist so hoch, was die spielen. Die spielen so unglaublich gut. Da fragt man sich wirklich, woran liegt das? Und ich habe mich mit 1, 2 jungen Spielern unterhalten, habe gefragt, ey, was machst du jetzt? Du bist fertig mit der Schule. Willst du Tennisprofi werden? Da kommt von allen, mit denen ich gesprochen habe, immer die gleiche Aussage, nee, ich fange jetzt an zu studieren, Tennisprofi ist nichts für mich.
Mhm,
so. Und ich glaube, das beschreibt einfach diese Einstellung von den diese deutsche Mentalität da ganz gut, ja. Da war ein, oder wir haben einen spanischen Trainer bei uns auf der Anlage.
Ja.
Und für ihn ist es absolut unverständlich. Er sagt, wenn er, also er ist jetzt seit 4 Jahren erst in Deutschland, davor hat er immer in Spanien trainiert. Er sagt, wenn in Spanien ein Spieler 2-mal den Ball übers Netz spielt, kommen sofort die Eltern und sagen, mein Kind soll Tennisprofi werden, ich nehme ihn von der Schule, bitte trainiere ihn, ich will, dass mein Kind Tennisprofi wird.
Ja,
also
ja.
Komplett das andere Extrem. Er war eher immer in der Position, dass er das den Eltern ausreden musste und sagen musste, ey, entspannt euch mal, so krass ist der auch nicht.
Ja, ja,
er sagt, hier die Spieler, die jetzt hier mit 18 mit der Schule fertig sind und dann 200, 300 in Deutschland stehen und so ein unglaublich gutes Niveau haben,
ja.
Da würde jeder in Spanien würde sagen, ich versuche Tennisprofi zu werden.
Ja, ja.
Jeder würde es machen, völlig egal, welche finanziellen Mittel, egal, welche Voraussetzungen da noch gegeben sind, die würden es einfach versuchen.
Mhm.
Und hier, die haben alles in Tennis reingesteckt, diese Jugendlichen.
Ja.
Ihr ganzes Leben in Tennis reingesteckt. Spielen so unglaublich gut, aber entscheiden sich dann dafür, ah nee, ich möchte lieber studieren, den sicheren Weg gehen. So hörst du das dann von denen. Und ich glaube, das
so die Einstellung halt dazu, ne, das wird ja wahrscheinlich von klein auf schon eingetrichtert, das ist ein netter Sport und das ist eine schöne Beschäftigung. Du bist da auch, sage ich mal, in so einer sicheren Umgebung. Tennis,
genau.
Ist natürlich alles, muss man ja immer noch sagen, ein gehobener Sport. Ja, können sich auch vielleicht auch nur viele leisten, die finanziell etwas besser aufgestellt sind. Ja,
zumindest die Umfänge, die da gefahren werden.
Genau. Und dann ist da halt die Einstellung, ja okay, dann das ist ein Part in meinem Leben und den schließe ich jetzt ab und mache jetzt den nächsten. Das ist dann die Karriere im Beruf.
Ja, ich habe dann auch bei einem ein bisschen genauer nachgefragt. Ich meine so, aber warum? Du hast doch alle finanziellen Mittel. Du bist 18, du bist fertig mit der Schule. Warum willst du denen nicht mal 2 Jahre die Chance geben, mal wenigstens auszutesten?
Ist ja auch eine tolle Erfahrung, ne?
Genau, wie weit du kommst, ja, um die Welt zu reisen, einfach mal austesten, wie weit du kommst und ob du jetzt mit 18 anfängst zu studieren oder mit 20. Ich glaube, das macht jetzt den Braten auch nicht fett. Da hast du eine tolle Erfahrung gemacht.
Ja.
Aber die Aussage ist dann, nee, meine Eltern, die glauben, dass es sinnlos ist, weil ich nicht direkt damit Geld verdienen kann und das ist verschwendete Zeit.
Mhm.
So ist halt die Einstellung. Und das ist ja nicht nur von einer Person so, ich habe das Gefühl, allein in diesem Turnier, in diesem Feld, waren so viele Spieler.
Die waren unglaublich gut.
Unglaublich gut waren, aber die diese Einstellung haben.
Ja, ja.
Und das ist halt natürlich extrem schade, weil Deutschland hat so eine unglaublich große, breite Masse an solchen Spielern.
Die einfach saugut sind. Also ich war auch vom Niveau, da habe ich mir gedacht, also was
können die noch besser
machen? Was können die noch besser? Weil ich meine, der hat, der das Turnier gewonnen hat, der hat stark aufgeschlagen, der hatte alles gehabt. Ne?
Ja.
Und wo ich mir so denke, okay, wo hängt es denn da noch? Natürlich, klar, sind das dann wahrscheinlich Feinheiten, aber...
Aber die kannst du ja nur ausmerzen, wenn du eben auf die Tour gehst und dich jeden Tag mit den Besten misst und dann versuchst, okay, wie kann ich jetzt vielleicht meine Aufschlagquote auf dem Level von 60-70% heben? Das kriegst du nur hin, indem du die Matches gegen diese Spieler spielst und dich jeden Tag stellst.
Ja.
Einfach nur zu Hause bleiben und ein bisschen trainieren und zur Uni gehen, da wird das nicht mehr besser. Du bist hier schon am Maximum. Das maximale Level hast du in Deutschland ja schon erreicht.
Richtig, ja.
Und das fand ich dann bei der Aussage von Tatjana Maria super interessant, welche Einstellung die einfach haben, ja, dieses Mindset. Ich glaube, die sind viele in Florida, wahrscheinlich haben die auch so ein bisschen dieses Army-Mindset übernommen.
Ja.
Aber es ist, ich finde, das ist ja genau das Richtige. Die gehen einfach hin und sagen, nee, in 4-5 Jahren wird sie auf der WTA Tour spielen. Das ist völlig klar.
Genau.
Völlig klar
ist das für die. Das ist ein ganz klarer Weg und
das ist
alles so inzwischen. Wir brauchen da Unterstützung und es gibt vom Deutschen Tennisbund nicht. Also,
ja, wir brauchen das, zack, und dann wird es durchgezogen. Und ich glaube, das ist neben vielen anderen Faktoren in Deutschland, die da natürlich noch reinspielen. Das wird nicht der alleinige Grund sein, aber es ist auf jeden Fall für mich ein Grund, warum wir eben so wenig junge Spieler haben, die diesen Weg mal gehen und versuchen.
Richtig. Schöner Abstecher, aber jetzt wieder zurück zu den News Open. Und zwar ich habe so ein paar Highlights, die mir aufgefallen sind.
Okay.
Hast du auch welche? Sonst würde ich einfach mal anfangen.
Fang mal an.
Und zwar habe ich ja schon vorher gesagt, oder in der letzten Folge meine ich, dass ich gesagt hätte, ich bin mir ziemlich sicher, ich höre mir die Folgen danach nicht mehr an. Aber Spieler, Shapovalov, Hurkacz, Roger Aliassime, Tsitsipas, Rune.
Ja.
Ja. Alles die, wo man
Die großen Namen haben.
Die großen Namen haben, ja, wo man auch damals gesagt hat, oh, das sind die nächsten, die Future Grand Slam-Sieger. Ja, das sind die, also Rune muss man vielleicht rausnehmen, der ist noch sehr jung, aber gerade die Tsitsipas, Roger Aliassime, Hurkacz, Shapovalov, ja, die auch immer eine Rolle spielen, ja, alle super früh ausgeschieden. Und ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen aufpassen müssen, nicht den Rang abgelaufen zu bekommen.
Ja,
ja, also Shapovalov war jetzt auch, glaube ich, vor 1,5 Jahren auch länger verletzt, aber kämpft sich ja wieder zurück. Verliert erste Runde gegen Botet van der Sandschulp. Der hat natürlich ein gutes Turnier gespielt, hat danach Djokovic geschlagen. Entschuldigung, Alcaraz geschlagen, hat dann, glaube ich, in der dritten Runde jetzt verloren. Aber klar, gegen den kann man verlieren. Aber das ist ja nicht der Anspruch von Shapovalov mal gewesen. Ja, Hurkacz, zweite Runde gegen Thompson.
Ja.
Wie gesagt, die können alle Tennis spielen, aber von einem Top-Ten-Spieler, der Rama war oder ist, erwartet man natürlich mehr. Auch Ožej Aliassim, erste Runde, klar, gegen einen superstarken Tschechen, Menjik, verloren.
Ja. Ja.
Tsitsipas, erste Runde gegen Kokkinakis verloren.
Ja.
Ja. Sagt danach sogar auch im Interview, dass er irgendwie so ein bisschen den Biss verloren hat.
Ja.
Ja, so ein bisschen die Leidenschaft fürs Tennis, dass er das früher geliebt hat, auf dem Platz sein Leben liegen zu lassen. Ich habe jetzt das genaue Zitat leider nicht mehr im Kopf, aber dass er das seit dem Anfang des Jahres verloren hat und er das irgendwie erstmal wieder zurückgewinnen muss.
Mhm.
Ja, also es ist bei ihm vielleicht auch so ein bisschen gerade so ein Selbstfindungsproblem. Ja, mhm. Er findet da nicht irgendwie wieder den Zugriff drauf, 100% zu geben. Rune, absolut turbulent, wenn man sich daran erinnert, der Benger letztes Jahr, ich glaube es war im Dezember, als er das verkündet hat, mit Severin Lüthi als Trainer, Boris Becker als Trainer, jetzt sind wir 9 Monate später, verliert viele Matches, ja, und jetzt wieder erste Runde raus gegen Nakashima.
Ich glaube, man tut ihm aber auch keinen Gefallen, dass man ihn da als ja, den absoluten Nachwuchs da immer noch hinstellt und
ja,
der die Grand Slams gewinnt. Ich glaube, du hast da ja mal
genau, in einem amerikanischen Podcast, den ich gehört hatte, da ging es auch um Holger Rune und da war es irgendwie so, dass er, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob das zu 100% stimmt von den Zahlen her, aber ich glaube, von den letzten 20 Matches gegen Top 20 Spieler hat er nur 14 oder 15 in Folge jetzt verloren. Also er hat schon lange auch keinen Top-20-Spieler mehr geschlagen. Mhm. Ja. Und vielleicht war dann so die Aussage, kann man sich drüber streiten, ist, er hatte da mit dem Paris-Masters-Sieg, ich meine, es wäre 2022 gewesen, wo er auch Djokovic geschlagen hat, das war vielleicht ein Ausreißer. Ja. Und man muss auch sagen, Paris-Masters ist sowieso immer so ein bisschen ein Underdog-Turnier, ja, weil es kurz vor den ATP-Finals ist und die Spieler halt so ein bisschen vielleicht auch sich schonen wollen. Ja. Ja. Seitdem kam jetzt auch nicht mehr unglaublich viel. Man darf nicht vergessen, er ist ein sehr junger Spieler, aber ich glaube, gerade bei ihm, dieses Ganze mit dem Trainer, ja, haben wir letzte Podcast-Folge auch gesagt, letzten Podcast-Folgen wieder von Muratoglu als Trainer getrennt, ja. Boris Becker hatte jetzt bei Sportdeutschland TV auch kein Seitenhieb, aber vielleicht auch kritisch angemerkt, dass halt da die Mutter ständig auf dem Trainingsplatz ist und dass es halt irgendwo ja nicht passt sozusagen.
Mhm.
Ja, er hat sich da auch sehr bedeckt gehalten, was das angeht, aber so von wegen, also da gibt es auch vielleicht Leute, die einfach zu viel reinquatschen bei ihm.
Mhm.
Ja, aber das sind so Spieler, wo ich das Gefühl habe, die haben so ein bisschen den Anschluss verloren. Das ist für mich so weit weg, dass die noch mal was reißen gerade.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das siehst. Weil die auch, Entschuldigung, ich mal ganz zu sagen, Hurkacz, Shapovalov, Ožej Aliassim, auch ein Tsitsipas, die sind ausrechenbar inzwischen.
Mhm.
Jeder weiß, wie man gegen die spielt.
Ich glaube, viele wissen auch einfach, dass man sie schlagen kann.
Genau.
Ja, ich glaube, dass einfach da das Mentale so eine krasse Rolle spielt. Die können alles. Alle in den Top 100 können alles.
Gerade Shapovalov, was ein Athlet.
Ja. Können alles, aber ich glaube, das ist einfach die Einstellung, die du im Kopf haben musst. Es hat ja auch, sagt ja immer der Djokovic, ja, da gibt es ja auch ein super schönes Interview von ihm, kann man auf YouTube bestimmt gucken. Da sagt er, das ist alles nur Kopfsache, die können alle eine Vorhand spielen, eine Rückhand spielen, das ist im Kopf, wird dann letztendlich werden die Matches entschieden, auch über ein ganzes Jahr hinweg, diese Konstanz. Ich glaube, das ist im Kopf, dass du das willst, wie der Tsitsipas gesagt hat, dass er einfach gerade dieses Feuer, diesen Ehrgeiz auf dem Platz, dieses nochmal alles aus sich rausholt im Match, dass er das gerade so ein bisschen verloren hat. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist aktuell Zverev, der eben dann diese Matches über das ganze Jahr hinweg schon immer irgendwie gewinnt.
Ja.
Die Gegner spielen vielleicht auch das beste Match ihres Jahres. Trotzdem schafft er es irgendwie, diese Dinger dann zu gewinnen. Und für mich ist er aktuell wirklich der zäheste, kämpferischste Spieler. Mit einer der, muss man natürlich immer noch Sinner und Alcaraz und Djokovic erwähnen, aber ist für mich einer der zähesten Gegner aktuell.
Ja.
Und so erspielt er sich eben dann diese Siege. Ja, dem passiert es eben nicht aktuell. Das war früher immer sein Problem, aber aktuell nicht mehr, dass er in den ersten 2-3 Runden bei einem Grand Slam plötzlich ausgestochen wird von irgendeinem, der mal einen super Lauf hinlegt.
Ja.
Der kriegt das immer irgendwie hin. Und ich glaube, das ist alles mental, dass du dich da irgendwie durchbeißt. Und das haben diese Spieler, die du eben erwähnt hast, haben die verloren oder hatten sie noch nie so wirklich?
Mhm. Genau, also das ist so, was mir zu den Spielen auffällt, wo wir gerade bei Zverev sind, und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass da gebe ich dir absolut recht, er hat dieses, haben wir schon mal gesagt, dieses Champions-Ding da im Kopf, ich habe ihn gesehen, ich schalte ein, zweiter Satz, Tiebreak gegen
Matera?
Müller, den Franzosen, ich glaube, es war zweiter Satz Tiebreak. Genau, den ersten hat er ja schon gewonnen, zweiter Satz Tiebreak. Müller führt, ich habe bei 2-2 im Tiebreak eingeschaltet, er führt 5-2. Ab dem Zeitpunkt macht der Müller 5 leichte Fehler. Also was heißt leichte Fehler? Er macht 5 Fehler und Zverev spielt den Ball einfach nur rein. Müller bei eigenem Aufschlag schafft er es nicht mal einen Punkt zu holen, verliert den Satz 7-5. Ja. Und du denkst dir so, als Trainer draußen denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Du hast jetzt 5-mal hast du den Fehler gemacht. Ja. Und es war jetzt auch nicht, ich würde sagen, kann man sich überschreiten, es war keine erzwungenen Fehler, sondern irgendwie immer unforced errors. Ja. Ja. Der Zverev schafft es einfach, den Ball im Spiel zu halten.
Das ist unglaublich. Gabe. Der kann einfach diesen Schalter umlegen, das ist, was Djokovic auch immer konnte, dass sie einfach sagen, so, jetzt mache ich keinen Fehler mehr, jetzt spiele ich den Ball, jetzt passiert hier nichts mehr, ich werde jetzt jeden Ball reinspielen und kriegst keinen leichten Punkt mehr und so holen die sich dann diese Dinge. Das
ist wirklich unglaublich.
Das ist ja nicht so, dass jetzt wäre spektakuläre Punkte spielen.
Richtig, genau. Und dann geht das Match innerhalb danach ganz glatt weg. Ja. Tschüss, vorbei. Ja. Sachen gepackt, vom Platz gegangen, auf Wiedersehen.
Ja.
Ja. Nächste Runde gegen Echeverri, der ja körperlich mit Sicherheit angeschlagen war. Was heißt angeschlagen? Weil er das aus harte Match vorher gegen seinen Landsmann im 5. Satz mit übergeben und allem drum und dran. Gewinnt den ersten Satz 7-5. Echeverri. Führt im 2. Satz mit Break 4 4-2. Ab dem Zeitpunkt gewinnt er noch 5 Spiele. Tschüss. Ja. Verliert 7-5, 7-5, 6-1, 6-3 oder so. Ja. Also komplett weg.
Ja, aber das zeigt ja auch wieder, wie stark Zverev ist.
Dass das ist einfach
dann,
unglaublich.
Dass Zverev sich einfach dann nicht nervös wird oder dann irgendwie das Gefühl gibt, oh Gott, ich werde jetzt hier hektisch und der Gegner merkt, ah, da ist was zu holen, der strahlt so eine Ruhe aus, dass er einfach dann Satz hinten, Break hinten im 2. Satz, der ist komplett relaxed und das spielt seinen Stiefel einfach weiter runter.
Mental ist der wirklich, was das angeht, stark. Klar, man hatte jetzt auch immer, das hat man häufig bei ihm, finde ich, und da bin ich mal gespannt, was dieses Jahr, also die Chancen sind natürlich für viele Spieler groß, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, wer denn da jetzt der Favorit ist aus meiner Sicht, oder aus deiner Sicht ist. Er hat aber immer dann einen, wo er dann plötzlich verloren hat.
Ja,
und das ist aus meiner Sicht halt, vielleicht sind das die, wenn er zu passiv wird, er muss weiter aggressiv bleiben, dann hat er die Chance. Ja, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wer da die größten Chancen hat. Hast du noch was für dich bei den Überraschungen, Überraschungsspieler, die du bei den US Open unbedingt hervorheben möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Also 3 Spieler, die mich auf jeden Fall überrascht haben, das sind die beiden Tschechen, Machac und Menjik.
Mhm.
Ich glaube, Machac ist ein 2000er-Jahrgang und Menjik 2005, also der ist 18, der ist jetzt, glaube ich, heute Nacht 19 geworden. Ist schon extrem, in dem Alter schon so reif zu sein. Der wirkt total abgeklärt und reif. Der erinnert mich so ein bisschen an Marat Safin von seinem Auftreten.
Ja, ja.
So ganz relaxed läuft er rum und hat so eine, also so ein ganz ruhiger Typ, aber ein cooler Typ. Und auch Draper. Und ich muss bei allen sagen, die Art und Weise, wie sie spielen, ähnelt sich so ein bisschen. Also es ist sehr, sehr aggressiv, super Aufschlag, sehr glatte, schnelle Grundschläge.
Ja.
Gehen viel ans Netz. Und das zeigt auch so ein bisschen die Art und Weise halt, was sich im Tennis durchgesetzt hat, welche Art und Weise zu spielen.
Ja.
Ja, also es gibt super viele Spieler in den Top 100, die so eine Art und Weise haben zu spielen. Khachanov ist auch so ein Beispiel. Und die schaffen es dann immer, punktuell übers Jahr hinweg dann Lauf zu schieben beim Turnier.
Mhm.
Da spielen die unglaubliches Tennis, die schießen die Gegner vom Platz. Somit holen die sich dann auch ihre Punkte, sichern sich ihr Ranking. Aber bei denen ist wenig Konstanz drin.
Ja.
Also es kann auch sein, dass die ein Turnier haben und da treffen die eben nicht, wie der Khachanov, der es eben nicht geschafft hat in der, ich glaube, ersten oder zweiten Runde
gegen Dan Evans,
der sich da die Zähne ausbeißt. Und wenn Dan Evans irgendwie ein Mittel findet, dann variabel zu spielen und dieses Spiel so ein bisschen außer Gefecht setzt, der kann nicht umstellen, der Khachanov.
Ja.
Der kann nur dieses eine Spiel. Und das funktioniert dann halt in diesen 4, 5, 6 Wochen im Jahr wunderbar. Aber da ist keine Konstanz. Also die sind nicht in der Lage, ihr Spiel mal irgendwie anzupassen. Das ist super eindimensional.
Mhm.
Ähnlich auch so ein Popperin. Ja, der hat dann seine Highlights, wie jetzt dieses Masters 1000, das er gewonnen hat.
Ja.
Jetzt bei den US Open in seinem Achtelfinale gewinnt gegen Djokovic. Unglaublich. Highlight seiner Karriere wahrscheinlich.
Ja.
Aber er hat es bisher nicht gezeigt, dass er das konstant halten kann, dieses Level.
Mhm.
Das ist immer dann punktuell mal schaffen die es, mit ihrer Art und Weise zu spielen, die Gegner rauszunehmen.
Ja.
Jetzt kommt vielleicht auch dieser schnelle Belag denen entgegen. Gerade auch wenn er ein Belagwechsel ist. Die gehen dann auf Sand, gehen dann vielleicht auf einen langsamen Hardcourt. Da merkst du einfach, dass sie nicht so anpassungsfähig sind wie dann die Top-Leute. Das unterscheidet die nochmal.
Ja, ja.
Aber diese Spieler, die vielleicht sehr raffiniert spielen, die sehr variabel sind, die für ihr Spiel anpassen können, die werden halt von denen einfach weggeschossen.
Ja.
Von denen siehst du immer weniger, finde ich. Also so ein Dan Evans, so ein Dimitrov, das sind wirklich absolute Ausnahmen noch, die da zu sehen sind. Oder so ein Nuno Borges, der jetzt noch im Achtelfinale ist. Ein Portugiese, der eigentlich ein Sandplatz-Spezialist ist, der auch eine sehr, ja, besondere Art und Weise zu spielen, der sehr geschickt spielt, viele Stopps spielt. Siehst du immer weniger. Du siehst voll diese Vollgas-Spieler wie so ein Draper, die sich da durchsetzen.
Da würde ich noch jetzt neben Mengek und Maraj würde ich noch Nakashima.
Ja.
Den haben wir dieses Jahr noch Anfang des Jahres beim Challenger in Koblenz gesehen.
Ja.
Und jetzt ist er wieder 50 der Welt, glaube ich, aktuell und steht in der vierten Runde.
Aber auch sehr ähnliches Spiel, ne? Also sehr eindimensional, einfach volles Rohr durch.
Musetti geschlagen, war für mich Überraschung. Ja, absolute Überraschung, dass er in der dritten Runde Musetti geschlagen hat. Also für mich irgendwie eine Überraschung.
Bestes Beispiel wieder, auch Musetti, so ein variabler Spieler, der vielleicht nicht so viel Gas geben kann. Der wird dann von so einem, wenn er in den Lauf steht, einfach mal weggeschossen.
Genau. Auch gerade auf dem schnellen Belag jetzt hier. Und Dimitrov hat irgendwie unterm Radar ganz solide gespielt bisher. Also ich habe ein paar Highlights auch gesehen, kranke Ballwechsel gewonnen.
Ja.
Aber es ist halt einfach ich glaube aktuell, der ist an 9 gesetzt, wird wahrscheinlich so Top 10 sein. Also auch stark, was er diese Saison spielt. Ich bin mal gespannt, spielt jetzt gegen Rublev, vierte Runde. Also das sind so für mich auch die eigentlich so die Überraschungsspieler so ein bisschen.
Oder der Kanadier, der Diallo heißt der?
Diallo,
ja. Der sich durch die Quali gespielt hat und dann auch jetzt in die dritte Runde gekommen ist.
Genau.
Das ist natürlich
gestern gegen Tommy Paul verloren.
Ja. Genau, muss man natürlich sagen, sowas wünschen wir uns ja als Deutsche eigentlich mal. Dass ein unbekannter Spieler sich durch die Quali spielt und dann einfach mal in die dritte Runde kommt plötzlich, wo du sagst, boah, das ist mal wirklich ein Highlight, das ist mal ein Banger.
Ja.
Aber auch da, die Art und Weise zu spielen, ist für mich nicht sehr vielversprechend.
Das
ist jetzt einfach, der hat einen absoluten Lauf geschoben und hat sich da durchgepusht und wahrscheinlich getragen worden von den Fans und von dieser Euphorie. Aber die Art und Weise, wie er spielt, glaube ich einfach nicht, dass das, dass du damit konstant auf der Tour über ein Jahr hinweg da gute Ergebnisse sorgen kannst, weil es einfach viel zu eindimensional ist. Gleiches Beispiel ist so ein Eubanks, der mal bei Wimbledon ins Viertelfinale kam. Und seitdem hat man eigentlich nichts mehr von ihm gesehen. Einfach einen Lauf geschoben, super Turnier gespielt, aber da fehlt die Konstanz. Und das kommt ja dann vielleicht wieder dazu, dass es eben ganz schnell mal passieren kann, dass du im Grand Slam als Topspieler auf so einen Spieler triffst, der einen kompletten Lauf schiebt. Und das kann dir dann eben, kann sehr gefährlich werden.
Das kann richtig gefährlich
werden. Also das finde ich extrem auffällig, gerade bei den US Open, dass du immer wieder Spieler hast, die dann mal ein Highlight, paar Highlight-Matches haben, und vor denen hörst du danach nichts. Also es ist sehr, sehr, wenig Konstanz von den Spielern über das ganze Jahr hinweg.
Ich habe noch was und das ist mir auch aufgefallen und da muss ich auch immer wieder die Verbindung dann finden zum Damen-Tennis, weil die ja sagen, die spielen ja nur Best of Three, Männer Best of Five. Ich fand, bei Männern waren schon einige Spiele, die noch gedreht wurden. Also gerade von den etwas größeren Namen, wenn man daran denkt, Musetti, erste Runde gegen Opelka, Aufschlagmaschine, wird ja auch als Surfbot bezeichnet, hat das, glaube ich, im vierten Satz schon deutlich hinten gelegen und hat das dann noch gegen Opelka, gegen dieses Aufschlagmonster, sage ich mal, noch gedreht, Ruth hatte schon 2-0 Sätze hinten in der zweiten oder dritten Runde gegen den Chang, den Chinesen, hat das noch gedreht. Rublev hatte in der zweiten Runde gegen den Franzosen Rinderknecht, hat er 2-0 Sätze hinten gelegen, hat das auch noch gedreht.
Ja.
Und Dan Evans gegen Kaschanov, über den wir gerade gesprochen haben, hat im fünften Satz 0-4 und 15-40 eigene Aufschlag, also 2 Breakbälle hinten, hat es auch noch gedreht.
Mhm.
Kaschanov hat danach gesagt, er ist komplett fertig mit den Nerven, hat Krämpfe bekommen am ganzen Körper und wird lange brauchen, um diese Niederlage zu verdauen. Aber das zeigt auch wieder da, die Spieler waren am Rande einer Niederlage, hat sich das Best of Five gerettet. Beim Damenmatch wärst du schon raus. Das haben wir immer mal wieder gesprochen, dass es da halt bei den Damen auch an der Konstanz hapert, weil die eben Best of Three spielen. Aber du siehst, ich fand, dieses unterstreicht für mich die US Open, schneller Belag plus Ende der Saison, vielleicht sind die Spieler müde, wie auch immer. Du hast es gerade eben erklärt, dass viele Überraschungen sind, jeder kann hier jeden schlagen fast schon. Ja. Gerade auf, also wenn man hier versucht, so ein Tippspiel zu machen und Geld damit zu verdienen, ist finde ich dieses Jahr unglaublich schwierig.
Ja. Und es vielleicht klang das auch eben so negativ von mir, dass die Spieler nicht so konstant sind, aber es ist ja eher, muss man es ja vielleicht aus der Perspektive sehen, das Niveau ist einfach so hoch von allen Spielern und so ausgeglichen, dass es eben so schwer ist, Woche für Woche Turnierphase zu Turnierphase, Belag zu Belag irgendwie konstant gute Leistung zu bringen, ist es so unglaublich schwer, weil das Niveau komplett durch die Bank weg so unglaublich hoch ist. Das hat sich in den letzten 10 Jahren, finde ich, extrem entwickelt. Das ist, damals hattest du einfach viele Spieler in Top 100 gehabt, da wusstest du, okay, die können da mitspielen, aber die können da vorne nicht gefährlich werden. Mittlerweile jeder Spieler in der ersten Runde schon ist gefährlich.
Ja, du willst nicht erste Runde, also keine Ahnung, gegen einen Draper spielen, ne? Ja. Der halt dann mit seinem Aufschlag und seiner Vorhand einfach mal alles wegknallen kann, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Ja, bevor wir jetzt vielleicht auf die 4. Runde eingehen und mal kurz gucken, wer noch so drin ist, wer so die Favoriten sind, hatte ich ein Match. Ich glaube, das war in den USA auch komplett gehypt. Die beiden machen auch immer eine Show draus. Ben Shelton gegen Francis Tiafoe. Ich hatte ja gedacht, dass Shelton weit kommt. Hat er gegen Tiafoe im 5. Satz verloren. Hast du das Match ein bisschen gesehen?
Ich habe es ein bisschen gesehen. Und
du hörst dich nicht so euphorisch an.
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, die sorgen für eine geile Show, das ist, was die Amis sehen wollen. Ja. Das ist auch alles gut so. Dafür gucken die Leute ja dann auch Tennis.
Ja.
Aber mit der Art und Weise oder die Show, die die machen, glaube ich, damit kannst du nie in einem Turnier irgendwie
was reißen
oder auch langfristig. Ja, die ganzen Top-Leute, Sinner, Alcaraz und früher die Top-Leute, die haben nie eine Show gemacht auf dem Platz. Mhm. Ich glaube, bei denen steht die Show an allererster Stelle.
Ja.
Die wollen eine geile Show abliefern, die wollen Highlights haben danach.
Ja.
Ist alles schön und gut, aber ich mag diese Art und Weise nicht so gerne zu sehen.
Ja.
Mich entertaint das jetzt auch nicht unbedingt. Ich fand das Spiel jetzt nicht irgendwie spielerisch krass.
Ja, also ich habe nur die Ausschnitte danach noch gesehen, auch wie Shelton sich schon fast überschwänglich für Tiafoe am Ende gefreut hat und der Handshake und so, das wirkt halt alles so ein bisschen aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob es das ist oder ob er einfach so ein lockerer Typ ist. Ich kenne ihn halt nicht, ja. Ich hatte nur dann auch so ein bisschen über Shelton und mal recherchiert und geguckt und getan. Wird ja nach wie vor von seinem Vater trainiert. Er hat auch an seinem Spiel, finde ich, ein bisschen gearbeitet. Ist besser geworden, weil er in dem Interview gesagt hat, er hat sozusagen so unglaublich viel PS hinter seinen Schlägen. Und er hat verstanden ein bisschen mehr, dass es halt keinen Sinn macht, den ersten Aufschlag mit 250 km/h reinzudonnern, sondern halt auch verstanden, es reicht auch, wenn du ihn mit 220 reinspielst. Es ist halt viel effizienter. Ich glaube, da muss er noch dran arbeiten. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ist halt ein brutaler Athlet, finde ich. Erinnert mich von der, ich rede jetzt nur über die Spielintelligenz, wie er sein Spiel spielt. Erinnert mich so ein bisschen so auch von der Anlage, von der körperlichen Anlage an Denis Shapovalov. Ich finde, Shapovalov hat wenig Spielintelligenz.
Mhm.
Bei Shelton, finde ich, ist es besser geworden. Ich bin mal gespannt, wie er das machen kann, wie er sich da verbessern kann, weil er hat so kranke Waffen. Also der Aufschlag, das war Court-Level, wenn du mal gesehen hast, der springt ja so hoch ab. Ich frage mich, wie man das retournieren will. Der kommt mit 220 an und der springt so hoch ab, der Ball. Das ist unfassbar. Auf diesem Platz fand ich total krank, wie die das retournieren können. Und das ist für mich halt eine Waffe, wenn er die richtig einsetzen kann. Ja, traue ich mir eigentlich viel zu. Ist auch noch ein junger Kerl, aber ja, muss abwarten.
Ja, sehe ich ein bisschen anders.
Okay.
Also der wird sicherlich, der ist so fokussiert und du hast das Gefühl, der arbeitet so sehr mit seinem Vater an seinem Spiel und der will einiges erreichen. Das ist auf jeden Fall was Positives. Der ist jetzt nicht so, okay, ich bin in den Top 100 und jetzt habe ich es geschafft. So was man ja manchmal den Eindruck hat von den Spielern, dass sie dann einen Gang zurückschrauben. Ich habe das Gefühl, der ist extrem hungrig.
Ja.
Aber ich glaube, der wird mit seiner Art und Weise, wie er spielt, hier und da seine Highlights haben. Der wird auch hier und da den Topspieler mal gefährlich werden können. Der liebt auch die große Bühne. Das wird ihn dann noch mehr pushen, wenn er auf dem Center Court gegen Alcaraz spielt. Ja.
Ja, ja.
Aber wenn ein Spieler kommt, der seinen Aufschlag einigermaßen entschärfen kann, der den Return ab und an oder mehr zurückbringt als vielleicht ein anderer Spieler und den dann in den Ballwechsel verwickelt, hat er keine Chance.
Mhm.
Der ist für eine Grundlinie viel zu schwach. Du hast bei jedem Schlag das Gefühl, jetzt schießt er gleich wieder drauf und schießt einen Winner. Das ist überhaupt gar keine,
erstmal ja kein Matchplan so richtig.
Keine Spielidee. Das ist einfach nur drauf. Dann natürlich dauert er mal hier und da ein Slice ein. Plötzlich rennt er wieder nach vorne. Das ist so ein hektisches Spiel. Also guck dir die Grand Slam-Sieger oder die Grand Slam-Finals der letzten 20 Jahre an. Das sind immer Spieler, die Grand Slams gewinnen, die aus der Defensive gut spielen können.
Ja.
Die Bälle retten wenig, können, ja. Die dann nochmal zurückkommen im Ballwechsel. Ich weiß nicht, wann der letzte Grand Slam-Sieger war, der einfach den Gegner vom Platz geschossen hat. Vielleicht Wawrinka ein bisschen bei den,
ja.
bei den French Open gegen Djokovic, wo man dachte, der hat ihn vom Platz geschossen. Aber auch genau. da, der kann laufen, der kann die Bälle reinspielen, wenn es sein muss.
Ja, ja.
Und das kann der Shelton für mich nicht. Der kann nicht einfach mal in eine Rallye gehen und einfach mal den Ball im Spiel halten und spielerisch den Gegner ausspielen. Der kann nur Vollgas drauf mit der Vorhand aus jeder Position versuchen, einen Winner zu schlagen. Der wird hier und da seine Highlights haben, der wird vielen Spielern gefährlich werden, aber ich glaube nicht, dass er damit sich ganz vorne etablieren kann.
Ja, bleibt spannend. Eine letzte Frage, bevor wir auf die vierte Runde eingehen, weil ich habe da eine Grafik gesehen, die habe ich mir, fand ich interessant. Ja. Vom ganzen Turnier, Herren, Damen, Mixed, wie auch immer, wer hat denn, was glaubst du, die höchste durchschnittliche Vorhand-Topspin-Geschwindigkeit bei den Schlägen?
Das habe ich gesehen, weil ich natürlich auch auf Social Media unterwegs bin.
Ja.
Sabalenka.
Krass, ne?
Aber hast du das ein bisschen genauer gesehen, was da reingeht? Also ist es wirklich
anscheinend, ja.
Gleiches Spin-Rate.
Das weiß ich nicht genau, aber anscheinend hat sie die durchschnittlich höchste Geschwindigkeit bei der Vorhand. Ja,
okay,
ich habe auch ein paar Returns gesehen, wie die reinprügelt. Das ist schon krass. Das ist wirklich krass, ja. Also wenn wir überlegen mal, das war in Meilen, 80 Meilen, also ist hier über, ich weiß nicht, 80 Meilen sind über 130 km/h. Gott weiß will, ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Auf jeden Fall krass schnell.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Und dann halt so Spieler hinten dran gelassen wie Alcaraz und wie auch immer. Ja.
Ja, Wahnsinn.
Also,
Wahnsinn.
So ein kleiner Effekt. Also, das zeigt wieder für mich, weil häufig so Leute kommen, die keine Ahnung von Tennis haben. Oh, gell, für Tennis, da braucht man richtig dicke Oberarme. Ja, das ist so, nee, das brauchst du wirklich nicht. Ja. Also, guck dir die Spieler an und gerade Sabalenka hat ja jetzt nicht Oberarme wie. Keine Ahnung, wie Bodybuilderin.
Ja, oder Sinner und Djokovic. Ja.
Genau.
Brauchst du keine großen Muskeln.
Die vierte Runde steht an. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, es ist relativ offen. Viele Spieler haben eine Chance. Klar sind da ein paar dabei, die muss man erstmal aus dem Weg räumen. Ja. Jetzt in der vierten Runde spielt für mich, also erst spielt dann oben Jannik Sinner gegen Tommy Paul. Interessantes Match. Tommy Paul, finde ich, spielt der ist ein schlauer Spieler, finde ich.
Ja, also erstaunlich, dass es ein Ami ist, der so schlau spielt und komplett sich von dem
spielt komplett anders.
Komplett anders als jeder andere Ami ist. Also ist ein richtig geiler Spieler.
Total. Gegen Sinner, muss ich ehrlich sagen, Sinner habe ich gesehen, zwei Matches von ihm bisher. Boah. Also jetzt gerade gestern das gegen O'Connell. Und ich finde, da war Sinner einfach sehr gut eingestellt. Der hat diese Rückhand so attackiert, war so häufig am Netz, wenn der gesehen hat, dass der einen Slice gespielt hat. Also und der nimmt die Bälle so krass früh, der Sinner. Ja. Sobald der andere mal das Anzeichen macht, ich spiele den Ball vielleicht ins Dreiviertelfeld, der geht sofort drauf. Ja. Mhm. Also Sinner gegen Tommy Paul, bin ich bei Sinner.
Ja, ich glaube, um es mal so zu beschreiben, ich glaube, Sinner ist einfach die bessere Version von Tommy Paul. Die haben eine sehr, sehr ähnliche Spielanlage, super Baseliner, super, super Schläge, sehr aggressiv beide. Tommy Paul geht ja auch gerne viel ans Netz, aber Sinner macht das einfach besser. Ich glaube, wenn du Sinner schlagen willst, dann musst du entweder so ein absoluter Defensivkünstler sein, wie Medvedev oder Djokovic oder
Zverev auch,
Zverev, die einfach dann 6 Meter hinter der Linie stehen und die Bälle noch zurückkommen, dass der Sinner nochmal einen draufsetzen muss und dann vielleicht mal hier und da dann überpowert.
Ja, ja.
Aber natürlich können die nicht nur defensiv spielen, die müssen natürlich auch dann selbst das Spiel machen können. Oder du hast so Spieler wie so ein Alcaraz, die nochmal ihn überpowern können.
Genau.
Ja. Mhm. Ich glaube, es ist sehr schwer, den Sinner zu schlagen und ich glaube, der Tommy Paul hat nicht die Waffen dazu, ihn schlagen zu können. Ja. Aber es wird bestimmt ein geiles Match.
Dass ich Tommy Paul jetzt gerade gegen Diallo gesehen habe und der war auch super viel am Netz, finde ich, Tommy Paul. Und das zeigt für mich, dieser ganze Trend bei den US Open jetzt mit dem schnellen Court ist einfach, muss aggressiv spielen, um nicht in die Defensive zu geraten, wirklich drauf zu gehen. Ja. Dann hast du ja vorhin angesprochen, schon fast schon Überraschung, der Borges, Portugiese, gegen Medvedev jetzt. Ja.
Für mich auch eine ganz klare Sache. Ich habe zwar noch wenig bisher von Medvedev gesehen, aber
auf Hardcourt ist das halt einfach schwierig. Ja,
ja, und auch ähnlich Medvedev, gegen den musst du den Punkt 5-mal gewinnen und Borges hat nicht die schnellen Schläge, um den vom Platz zu schießen oder den auszuspielen.
Ich habe da in meinem Kopf schon so ein Ding, dass Borges da von der Grundlinie versucht, links-rechts zu spielen. Und Medvedev einfach alles zurückspielt und Borges sein Spiel nicht anpassen kann, vielleicht mal einen Stopp, um ihn nach vorne zu locken und dann geht das halt irgendwie aus. Aber gut, vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Ein interessantes Spiel, finde ich, ein sehr interessantes Spiel. Jack Draper gegen den Tschechen Machac.
Ja, Ja. Krasses Spiel.
Kann ich gar nicht sagen, wer da gewinnt.
Vorhin schon drüber gesprochen, beide für mich eine sehr ähnliche Art und Weise zu spielen. Guter Aufschlag, sehr druckvolle Grundschläge und alles.
Interessant, weil Draper hat einen kranken Aufschlag und eine geile Vorhand.
Ja.
Und Machac hat eine abnormale Rückhand.
Ja.
Interessant, dass die beiden dann aufeinandertreffen jetzt.
Und das, wie du sagst, ist so ein Spiel, ich kann gar nicht sagen, wie es ausgeht, weil für mich ist es so
Tagesform.
Ja. Die gehen auf den Platz und entweder der Draper schießt seine Vorhand rein oder schießt sie weniger rein. Ich weiß es nicht. Es ist ganz schwer zu sagen.
Ja, ich sehe ich auch. Also ich kann da überhaupt kein Urteil fällen. Wenn man jetzt nach der Setzliste geht, dann wird es der Draper machen. Aber Machac hat einfach super starke Leute geschlagen. In der zweiten Runde Korda, dritte Runde Goffin, auch ein Name.
Korda haben wir vielleicht ganz vergessen zu erwähnen. Auch eine riesen Überraschung. Ne?
Ja, stimmt. Das haben wir gar nicht, habe ich mir gar nicht. Aber ist auch eine Überraschung, dass er
in USA.
Zweite Runde gegen Machac. Ja, okay, klar, wenn der gut spielt, kannst du es verlieren. Aber vielleicht auch einer der Namen, den man da zu den
An die man vielleicht
Chapeau,
höhere Hurkac, Erwartung hatte.
Ja, Auger Aliassime. Er hatte auch Probleme mit seinem Handgelenk, Verletzungen, allem drum dran. Aber auch da, so die richtige Banger fehlt noch bei ihm. Auch so ein Match finde ich ganz schwierig. Von der Veranlagung her, wie sie spielen, nicht ähnlich, aber sehr geduldig. Demi Nauer gegen Jared Thompson.
Ah ja, boah.
Ja, das ist wirklich
auch geil,
ein Krieg auf dem Platz.
Das ist wirklich ein absoluter Fight. Aber ich glaube, da hat der Demi Nauer die Nase vorn. Das ist so ähnlich wie gegen Medvedev. Du musst den Punkt 5-mal machen gegen ihn, um den Punkt zu gewinnen. Und ich glaube auch nicht, dass der Thompson...
Ist keiner, der ihn wegschießen kann.
Der hat ja auch sehr, sehr solide Schläge, der Thompson, aber keinen Killerschlag. Und ich glaube, den brauchst du dann gegen so einen.
Ja.
Deswegen glaube ich, hat der Demi Nauer die Nase vorn.
Ruth gegen Fritz.
Fritz?
Mhm. Sehe ich auch so.
Fritz ist für mich ein total underrateder Spieler.
Ja.
Ich mag seine Art und Weise, wie er spielt. Jetzt auch nicht so, das ist für mich auch so diese typische Ami-Art. Krasser Aufschlag, schnelle Vorhand, Punkte kurz halten und drauf. Aber der wirkt mental total stark. Er ist immer solide. Der kommt immer weit in den Turnieren und kann auch mal wie im Wimbledon so einen Zverev rausnehmen.
Ja.
Ich glaube, der ist schon sehr gefährlich, auch jetzt bei den News Open.
Ja, auch Ruth hat mich dieses Jahr noch nicht so richtig überzeugt.
Ich weiß nicht, wie er bisher bei den US Open abgeschnitten ist, aber ich glaube, Hardcourt, so ein schneller Hardcourt ist eigentlich überhaupt nicht sein Belag.
Ja.
Er fühlt sich ja eher auf den bisschen langsameren Belegen wohl, wo er viel mit der Vorhand zupfen kann.
Bei Fritz, muss ich sagen. Ja, aber trotzdem, man weiß nie. Ja, für mich eine eindeutige Sache. Was heißt eindeutige Sache? Ich vermute, es ist eine eindeutige Sache. Ist Nakashima gegen Zverev.
Für mich ganz eindeutig.
Mhm.
Okay, im ersten Moment würde ich sagen, ganz eindeutig. Ich bin aber gespannt, was es mit Zverev macht. Er hat jetzt wieder mehr oder weniger unglaublich solide die ersten Runden gespielt, wenig anbrennen lassen. Klar lag er mal hier und da mit dem Satz und Break hinten, aber früher hatte er häufiger in Grand Slams, dass er im fünften Satz war, manchmal Matchbälle gegen sich hatte und daraus so ein bisschen erstarkt ist, kann man das so sagen, und dann im Grand Slam dann sehr weit gekommen ist. Ich glaube, er braucht immer diesen einen Test, um dann so ein bisschen befreiter zu sein. In Wimbledon war es auch so. Er sagt, er hat das beste Tennis seines Lebens gespielt und plötzlich verliert er dann ein Match, womit keiner gerechnet hat.
Ja, aber
angeschlagen. Klar, er hat so Verletzung geschoben, aber wollen wir jetzt mal gerade nicht thematisieren. Und ich bin gespannt, was es in ihm auslöst, dass er jetzt so unten in der unteren Hälfte eigentlich der große Favorit ist. Mhm. Also er hat jetzt die große Chance, muss man ja so sagen, einen Grand Slam zu gewinnen. Alcaraz nicht mehr dabei, Djokovic nicht mehr dabei.
Ja.
Also das Feld ist unten frei für ihn, um ins Finale reinzugehen. Und oben bekriegen sich dann Spieler wie Sinner und Medvedev.
Genau, von den big großen Namen, ja.
Ich bin sehr gespannt, wie er das mental handelt.
Mhm. Oh, genau, und da ist auch vielleicht auch die Frage, siehst du ihn als Turnierfavoriten ins
Feld? Absolut, absolut. Wenn er das im Kopf stark bleibt, den musst du erstmal schlagen, der ist so stark aktuell.
Ja, habe ich auch vorher gesagt, für mich auch einer, den man auf der Rechnung haben muss. Zwei Dinge. Erstens, dass er ja das Mental, das hat er auch gesagt bei seinem ersten Grand Slam Finale gegen Team, dass er da nicht bereit für war, dass er das durchhält sozusagen und dass er weiter aggressiv bleibt, dass er nicht das Match hat, wo er plötzlich so defensiv spielt und dann halt wie, keine Ahnung, er spielt nächste Runde, gehen wir davon aus, Taylor Fritz gewinnt, wird er gegen Taylor Fritz spielen.
Das ist für mich die große, große Hürde.
Ja, dass der Taylor Fritz ihn wegschießt plötzlich, genau. In USA, wahrscheinlich Night Session Match, dass er dann plötzlich zu passiv wird und Taylor Fritz ihn einfach dann auflaufen lässt, ja.
Ja, und ich glaube, man darf natürlich nicht vergessen, im Finale würde dann höchstwahrscheinlich Sinner oder Medvedev warten, je nachdem natürlich, wie die jetzt spielen. Und die sehen natürlich auch, die riechen auch die große Chance. Gerade so ein Sinner, der ist, wirkt so fokussiert.
Die und, riechen die Chance, genau. Das ist ja.
Und ich glaube, das bleibt generell ganz spannend, wie die Spieler damit umgehen, dass jetzt alle irgendwie größere Chancen haben als normalerweise, weil eben Alcaraz und Djokovic nicht da sind, wie sie damit umgehen. Genau. Ich meine, wir haben es ja schon oft erlebt, wenn dann plötzlich eine Chance da ist, dann choken ein paar, brechen komplett weg.
Ja.
Und wer schafft es im Kopf? Ich glaube, Medvedev und Sinner sind so reif.
Haben es ja schon gezeigt.
Ne? Und so konzentriert und fokussiert, dass die das jetzt nicht irgendwie aus der Bahn wirft, dass da jetzt schon der Alcaraz raus ist oder der Djokovic und jetzt, oh Gott, jetzt habe ich die große Chance und werden nervös.
Die machen eine Runde für Runden, ne?
Einen von den beiden muss er im Finale erstmal knacken. Ja. Das ist schon eine richtige Aufgabe.
Genau, genau, wo du gerade sagst, können sie mit dem Gedanken da umgehen? Rublev, Dimitrov, beide noch nie einen Grand Slam gewonnen. Rublev hat es, glaube ich, noch nie ins Halbfinale geschafft. Ja. Jetzt weiß er, jetzt hat er mal wirklich die Chance. Jetzt spielen die beiden gegeneinander. Ich sag immer, klar, wenn der Rublev einen Lauf schiebt und einen wegschießt, dann wird es schwer, aber Dimitrov hat für mich viel mehr Möglichkeiten, den Rublev zu ärgern, rauszunehmen. Auch mit Dimitrov mit seinem Slice, der auf dem Belag natürlich, wenn er so schnell ist, mehr wegrutscht, kann ihm deutlich mehr wehtun. Ich sehe da eher Dimitrov vorne.
Ja, ich auch. Ich habe aber jetzt von beiden wenig gesehen in dem Turnier. Von Dimitrov noch gar nichts, von Rublev nur so
aber
ein bisschen.
Aber das kannst du halt auch nicht festlegen, ne?
Ja. Ich glaube, Rublev hat schon ganz gut auch Körner liegen lassen. Der hat schon, glaube ich, ein richtig hartes Match, ne?
Ja, hat gegen Rinderknecht fünf Sätze.
Ja. Da sah der auch richtig fertig aus, aber hat ja danach die Runde, glaube ich, dann relativ solide gewonnen. Ja, ich sehe jetzt aber wie du, der wenn der Dimitrov ihm sein Spiel aufzwingen kann und sich nicht wegschießen lässt, da hat er viel mehr Möglichkeiten, um ihn einfach so variabel aus dem Spiel rauszunehmen. Und ja, ich glaube, bei Rublev wird immer im Kopf rumschwirren, dieser Grand Slam-Fluch bei ihm, dass er es noch nie ins Viertelfinale, glaube ich, geschafft hat.
Ja, noch nie darüber hinaus.
Ja, darüber hinaus, ja.
Noch keinen Satz gewonnen. Kein Match im Viertelfinale gewonnen. Ja. Das sind über 10 Stück jetzt, glaube ich. Ja. Letztes Match der vierten Runde des Achtelfinals ist Tiafoe gegen Popirin.
Ja, für mich auch total überraschend, dass da die beiden Namen stehen. ganz schwer zu sagen. Klar, Tiafoe wird sich wahrscheinlich von der Menge tragen lassen.
Mit Sicherheit kriegt er auch das Night-Session-Match.
Ja.
Muss mal gucken, ob das schon terminiert ist, wann das ist. Ja.
Dann ist natürlich immer die große Frage, wie gehen die Spieler damit um, wenn sie in der vorherigen Runde einen Top-Spieler rausgenommen haben. Hat man ja auch bei Van der Sandschulp gesehen, der gewinnt gegen Alcaraz, verliert dann nächste Runde ganz glatt. Mal gucken, wie jetzt der Popirin damit umgeht. Letzte Runde Djokovic geschlagen, jetzt gegen Tiafoe. Sieht man in der Geschichte ganz häufig beobachtet, wenn sie den 1 oder 2 aus der Setzliste rausnehmen, plötzlich verlieren die ganz glatt.
Ja, ja.
Aber für mich auch beides, sehr viel Tagesform. Ja, ob es so abhängig davon, wie trifft der Popirin seinen Aufschlag, seine Vorhand.
Ja, ja.
Kann nicht sagen, wen ich da vorne sehe.
Ich auch nicht. Deswegen ist es ja dieses Jahr auch einfach so spannend, wer da weiterkommt und wer ins Viertelfinale, wer ins Halbfinale kommt. Wenn du jetzt mal dich festlegen müsstest, wer ist für dich der absolute Top-Favorit und von welchem Finale gehst du aus?
Ich gehe vom Finale Sinner gegen Zverev aus und Sinner gewinnt das Turnier. Der wirkt für mich einfach trotz der ganzen dem ganzen Skandal, der da jetzt noch im Hintergrund war und hat wahrscheinlich sicherlich gerade nicht einfach, habe ich das Gefühl, dass es dazu geführt hat, dass dieses kleine Team, mit dem er gerade da ist, mit seinen beiden Trainern, dass die super
so abgeschottet wirken.
Abgeschottet wirken, total zusammengeschweißt, total fokussiert, total konzentriert und jetzt so nach dem Motto, so komm, jetzt zeigen wir es allen. Das Einzige, was du machen kannst, ist gut Tennis spielen. Und damit du dein Bild wieder gerade rückst, sag ich mal, dass du mit positiven Highlights oder positiven News für Aufsehen sorgst. Wirkt für mich unglaublich fokussiert auf dem Platz. Also für mich ist es der absolute Favorit.
Ja.
Und für dich?
Muss man einfach den Namen Sinner nennen. Ich habe jetzt, gerade von ihm habe ich sehr viel gesehen. Ich finde, wie er von der Grundlinie spielt, in welcher Geschwindigkeit, wie er sich bewegt, wie schlau er auch inzwischen spielt. Also spielt viel dann auch mit Winkel, um den Gegner nach draußen zu treiben und dann in die freie Ecke. Also da habe ich viele Spielzüge gesehen. Ich fand ihn gestern gegen O'Connell, das hat er so brutal ausgenutzt, dass der auf der Rückhand, der mit dem Slice immer Probleme hatte und er dann immer ins Netz gerückt ist. Ja,
also so Sachen, wie unglaublich er sich weiterentwickelt hat, wie du es gerade sagst. Spielt viele Winkel, er haut nicht einfach nur noch drauf.
Genau.
Er spielt viele Stops im richtigen Moment vor allem. Ja. Er geht ans Netz, wenn er sieht, er hat die Chance, ans Netz zu kommen. Also er hat den Spiel extrem weiterentwickelt.
War gestern einfach saugut eingestellt, fand ich. Ja. ja, Hürde für ihn wird aus meiner Sicht, wenn man sich nur das Tableau anguckt, Medvedev, wenn er den knackt. Und dann glaube ich, wenn er den knackt, dann ist einfach bei ihm, er hat schon Grand Slam gewonnen, er will dann den zweiten und ich sehe es gegen Zverev. Wobei bei Zverev, ich traue dem Braten bei ihm nicht immer so zu 100%, ob er es ins Finale schafft, weil auch von den Namen, die da sind, er kann gegen jeden plötzlich verlieren.
Ja, 100%.
Ja. Und das ist dann wieder so ein Match, wo man sich sagt, das gibt's doch nicht, warum verliert er das jetzt? Ja. Und das ist vielleicht auch dieses, wo du sagst, das mentale Ding, kann er das durchhalten? Ich finde, er hat sein Spiel auch weiterentwickelt, spielt saustark und für mich ist es einer der Spieler, das zeigt ja auch, dass die Weltrangliste, das Race to Turin, ist das in okay. Turin? Ja. Dass er halt immer Top 3 ist, ne? Also der holt immer, der Zverev liefert immer ab. Das ist
der konstanteste Spieler.
Ja, ist mit der konstanteste Spieler, ja.
Und ja, das, und es ist auch spannend, wird sehen, wie er halt, wie viel Körner er liegen lässt gegen Nakashima, wenn er es gewinnt, wie viel Körner lässt er liegen und auch dann gegen Fritz. Das war bei ihm ja immer eigentlich der entscheidende Faktor, mit wie viel Power, mit wie viel Akku kann er noch in die letzten Runden reingehen von dem Grand Slam.
Ja. Es bleibt spannend. Vielleicht sehen wir dieses Jahr mal einen ganz neuen Grand Slam-Sieger. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche, nächsten Sonntag wieder davon berichten.
Jawohl.
Und bis dahin, schaut alle schön. Macht's gut.
Macht's gut.